Über die künftige Rolle Chinas in der Welt machen sich viele Menschen Gedanken. Auch Herfried Münkler, Professor Emeritus für Theorie der Politik an der Humboldt-Universität zu Berlin.
China wird sicherlich einen großen Einfluss auf die zukünftige Weltordnung haben, aber China wird sicherlich nicht die Rolle eines Hüters spielen, die die USA gespielt haben. Ob sie das immer gut und geschickt gemacht haben, das ist eine andere Frage.
Auch er beschäftigt sich mit China. Michael Kahn-Ackermann, Sinologe und Übersetzer. Er gründete und leitete dann viele Jahre lang das Goethe-Institut in Peking. Und er übersetzte das Buch des chinesischen Philosophen Zhao Tingyang, Alles unter dem Himmel.
Bei Übersetzung aus dem Chinesischen haben sie eine zusätzliche Komplikation dadurch, und speziell jetzt im Fall von Zhao Tingyangs Buch, dass das klassische Chinesisch ist die Schriftsprache, die bis ins 20. Jahrhundert geschrieben worden ist, keine gesprochene Sprache ist, eine Gelehrtensprache sozusagen, und anderen Gesetzen gehorcht als das moderne umgangssprachliche Chinesisch.
Das Buch des Philosophen Tingyang kennt Hans von Ess, Professor für Sinologie in München, ebenfalls gut.
Tianjia heißt, wie Ackermann das übersetzt, alles unter dem Himmel. Dieser Begriff spiegelt eine altchinesische Idee wider, dass eben alles, was unter dem Himmel ist, dem Zentralherrscher untertan ist.
Eine altchinesische Idee? Warum ist von ihr heute in China die Rede? Und was ist das überhaupt, das heutige China? Wir fragen Kai Strittmatter, der für die Süddeutsche Zeitung über Jahre hinweg als Korrespondent in Peking gearbeitet hat.
China hat sich ohne Zweifel geändert unter Xi Jinping. Das System hat sich neu erfunden. Es ist repressiver geworden, auch mit Hilfe der neuen Informationstechnologien. Es ist ein völlig neues China, dem wir uns da plötzlich gegenüber sehen. Es ist nicht mehr das China, mit dem wir aufgewachsen sind.
Lea Sahai, geborene Däuber, ist die aktuelle China-Korrespondentin der SZ. Sie schrieb am 8. April:
Wer Geschäfte machen will mit Peking, muss Komplize seiner Verbrechen sein. Anders ist die Botschaft nicht zu verstehen, die das Regime mit seinen Boykottkampagnen gegen ausländische Modefirmen sendet. Die Wut richtet sich vor allem gegen H&M, weil es sich öffentlich gegen die Zwangsarbeit in Xinjiang ausgesprochen hat. Vielerorts müssen Läden schließen. Die digitale Existenz ist aus dem Netz gelöscht.
Mutige Worte. Nicht auszuschließen, dass die Journalistin einmal der Bannstrahl der chinesischen Regierung trifft und sie das Land verlassen muss. So wie Ende März der BBC-Radioreporter John Sudworth, dessen Geschichte auch Kai Strittmatter bewegt.
Der tatsächlich sich dazu genötigt sah, nach wirklich üblen Attacken und Drohungen, dass ihn Leute vor Gericht bringen wollten wegen seiner angeblichen Fake News über Xinjiang, dass der tatsächlich sich gezwungen sah, das Land zu verlassen. Er ist mehr oder weniger geflohen praktisch, wirklich. Er hat Hals über Kopf seine Koffer gepackt und ist nach Taiwan geflohen.
Vorgeworfen wurden Sudworth angebliche Fake News. Sie beziehen sich auf seine Berichterstattung über Chinas repressive Politik in Hongkong und vor allem über die Straf- und Umerziehungslager in der Provinz Xinjiang, in denen hunderttausende muslimische Uiguren eingesperrt sind. Kai Strittmatter hat in seinem Buch »Die Neuerfindung der Diktatur« den Aufbau eines totalen Überwachungsstaates in China beschrieben.
Und ein Aspekt davon ist tatsächlich, dass wir in den letzten 2-3 Jahren in Xinjiang etwas gesehen haben, den Aufbau dieses Lagerwesens, das da wirklich innerhalb von 2 Jahren wahrscheinlich mehr als 1 Million Uiguren, muslimische Mitbürger im Westen Chinas in diesen Lagern verschwinden. Das sind vor allem Umerziehungslager, in denen Gehirnwäsche betrieben werden soll. Es sind aber auch Arbeitslager und wir haben glaubwürdige Berichte von Folter. Wir haben glaubwürdige Berichte auch mittlerweile von Vergewaltigungen, die da wahrscheinlich passieren. Das ist tatsächlich ein Menschenrechtsvergehen in einer Größe, wie wir das seit Jahrzehnten in der Welt nirgends mehr gesehen haben. Das ist die größte Internierung einer ethnischen Minderheit wegen ihrer Religion, wegen des Islams, seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs, seit den Nazis.
Musik Von diesen Menschenrechtsverbrechen soll die Welt nichts erfahren. Öffentlichkeit nur da, wo es der chinesischen Staatsführung passt. Die Zensur der Presse ist rigoros. Seit Februar dieses Jahres mussten 6 von 8 Journalistinnen der New York Times China verlassen. Beim Wall Street Journal waren es 10 von 14. Von der Washington Post berichtet schon seit einiger Zeit niemand mehr aus China. Auffallend ist, dass die großen europäischen Zeitungen bislang geschont werden. Könnte ein Grund sein, dass man die ausstehende Ratifizierung des Investitionsabkommens mit der Europäischen Union nicht stören möchte? Nicht nur die Presse, sondern auch das Internet unterliegt einer strengen Kontrolle. Die Kommunistische Partei beherrscht darin inzwischen sämtliche politischen und gesellschaftlichen Debatten. Die digitale Überwachung ist nahezu perfekt. Der Netzkontakt in die Welt fast gänzlich versperrt. Internetplattformen wie Google, Facebook und YouTube sind seit Jahren für Chinesen unzugänglich. Diejenigen, die es dennoch wagen, etwa Bloggerinnen und Blogger, nach digitalen Umwegen zu suchen, um kritisch zu berichten über Themen wie die Pandemiepolitik der Regierung oder die Zwangskasernierung der Uiguren in der Provinz Xinjiang, werden festgenommen und oft zu langjährigen Haftstrafen verurteilt. Gleichzeitig investiert China hohe Summen in internationale Medienhäuser und Fernsehsender, um seinen Einfluss in ausländischen Redaktionen auszubauen. Das Ziel, gemäß einer Losung von Staats- und Parteichef Xi Jinping, der Welt Chinas Geschichte gut erzählen. Das Buch »Alles unter dem Himmel – Vergangenheit und Zukunft der Weltordnung« des chinesischen Philosophen Zhao Tingyang erzählt die alte und neue Geschichte Chinas besonders gut. So gut, dass seine Kritiker das Gerücht verbreiten, er sei der oberste Weise am kaiserlich-kommunistischen Hof, dessen Schriften zuverlässig auf dem Nachttisch von Staatspräsident Xi Jinping landeten, so formulierte es etwa die Zeit. Zhao Tingyang gilt als Chinas philosophisches Gesicht in der Welt. Internationale Zeitungen wie die New York Times, The Guardian und auch die deutschen Printleitmedien widmeten ihm große Aufmerksamkeit. Vor allem in Paris genießt er den Ruf eines faszinierenden Intellektuellen. 2019 wurde er vom Nouveau Magazine Littéraire, einem bedeutenden Literaturmagazin in Paris, zu einem der 35 einflussreichsten Denker der Welt gewählt. Warum? Der Sinologe Hans van Es hat eine Vermutung.
Ich glaube, der Grund für diesen Hype ist, dass man händeringend nach intellektuellen Stimmen sucht in China, von denen man annimmt, dass sie ein bisschen unabhängig von der kommunistischen Partei sind und dass sie einem erklären, wieso Chinesen heute anders denken, als wir uns das manchmal vorstellen würden.
Zhaos Buch »Alles unter dem Himmel« tritt mit dem Anspruch auf, die gegenwärtige weltpolitische Ordnung auf völlig neue Füße zu stellen. Der Autor unterzieht das politische Denken des Westens einer grundlegenden Kritik. Diese Kritik kommt einer Abrechnung gleich, so hart und unversöhnlich, wie man sie bisher noch nicht aus der Feder eines renommierten Philosophen gelesen hat. Er stellt zentrale Kategorien und Werte westlicher Gesellschaften in Frage: Individuum, liberale Freiheit, Demokratie und Menschenrechte. Im Visier seiner Angriffe vor allem der amerikanische Imperialismus. Nach Zhao Tingyang ein brutales System der Eroberung und Ausbeutung.
Der US-Imperialismus verfügt über 2 das System souveräner Staaten überschreitende und im Weltmaßstab angelegte Erfindungen. Die Hegemonie über das Finanzsystem und die der Staatssouveränität übergeordnete Menschenrechtsstrategie. Ihr Slogan lautet: Menschenrechte stehen über Souveränitätsrechte. Was bedeutet, dass im Namen der Menschenrechte Einmischung in die Angelegenheiten anderer Staaten, deren Behinderung und Manipulierung, selbst die Entfesselung von Kriegen legitim ist.
Zhaos Diagnose des gegenwärtigen Weltzustandes ist düster. Die globale Welt steht am Abgrund. Seit Jahrzehnten globale ungelöste Konflikte, wohin man schaut. Nicht nur ganze Staaten und Gesellschaften zerfallen, wie im Nahen Osten und in Afrika. Zhao Tingyang beschreibt eine globale Welt, die dabei ist, zu scheitern.
In gewissem Sinne könnte diese zerstörerische Herausforderung zur Frage des Weltuntergangs werden. Konkret gesprochen stellt die Entwicklung von Hochtechnologie inhärenter Zerstörungskraft weniger eine Bedrohung des Imperialismus als vielmehr eine Bedrohung der gesamten Welt dar. Jeder Interessen- oder Weltanschauungskonflikt hätte damit extrem gefährliche Konsequenzen. Diese Gefahren bedeuten nicht nur den Untergang des Imperialismus, sondern auch den der Menschheit. Es braucht ein globales System, um eine neue Daseinsordnung zu schaffen, um globale Gerechtigkeit herzustellen, um der irrationalen Entwicklung von Technik und Kapital entgegenzuwirken.
Woran die derzeitige Weltordnung krankt und wie die neue globale Daseinsordnung nach Meinung des Autors aussehen sollte, darum geht es in Alles unter dem Himmel. Die zentrale politische These: Die Nationalstaaten sind nicht mehr in der Lage, die weltweiten Konflikte, das Zusammenleben der Menschen auf friedliche Weise zu lösen. Für Zhao Tingyang ist deshalb der Nationalstaat, so wie er sich im 19. Jahrhundert gebildet hat, überholt. Und mit ihm die westlich geprägte Weltordnung insgesamt. Auch die Vereinten Nationen, ein nationenübergreifendes System, ändern seiner Ansicht nach nichts an dieser Tatsache. Es geht um die Neuverteilung der Macht in der Welt. Bisher werden die Vereinten Nationen, auch UNO, von den USA dominiert, so Zhao Tingyang. Das müsse sich ändern, denn
bei der UNO handelt es sich um ein System, das versucht, nackte und brutale Gewalt in Tauschgeschäfte umzuwandeln. Berühren Entschließungen und Verhandlungen die vitalen Interessen, fallen sie so gut wie nie zur Zufriedenheit der Beteiligten aus.
An dieser Stelle wechselt seine machtpolitische in eine philosophische Erzählung. Seine Kritik gilt jetzt dem politischen und gesellschaftlichen Liberalismus des Westens, an dem er kein gutes Haar lässt. Dieser Liberalismus kenne nur Sieger und Verlierer. Er prämiere vorrangig die Selbstsucht der menschlichen Natur. Dazu der Politikwissenschaftler Herfried Münkler.
Dagegen argumentiert Tingyang an, indem er sagt, nein, wir werden diesen Weg nicht gehen, sondern wir gehen unseren eigenen chinesischen Weg und der geht in eine andere Richtung und beruht jedenfalls nicht auf Liberalismus, sondern eher auf konfuzianischem Beamtenethos und einem hierarchisch strukturierten Staatsgebilde. Egalität, wie das in individualistisch-liberalistischen Modellen zentral ist, ist für uns aus chinesischer Sicht der Unordnung und des Bürgerkriegs, also auch das kommt nicht in Frage.
Westliche Nationalstaaten agieren wie liberale Subjekte im Großformat, schreibt Zhao Tingyang, und sind deshalb nicht weniger selbstsüchtig und egoistisch als die individuelle menschliche Natur. Die Folgen? Permanente Daseinskonkurrenz und universelle Feindschaft. Zhao Tingyang schlägt eine neue Weltordnung vor. Er arbeitet mit dem Begriff Tianjia, der alles, was unter dem Himmel ist, bedeutet. Es geht um das kosmologische Weltordnungsprinzip des alten China, das bis heute im Denken und Fühlen der Chinesen nachwirkt. Der Sinologe Michael Kahn Ackermann sagt, Zhao Tingyang
definiert Tianjia als eine Welt ohne Außen. Man kann es auch anders übersetzen, eine vollständig internalisierte Welt. Also eine Welt, die aus einem Verbund von Staaten, Gesellschaften oder anderen politischen Organismen besteht, die auf freiwilliger Basis sich zu einer Einheit zusammenschließen, die kein Außen mehr kennt, kein Fremdes mehr kennt. Das ist sozusagen die grundlegende Definition des Tianjia.
Das Konzept des Tianjia geht auf die Zhou-Dynastie zurück, die Blütezeit der chinesischen Antike. Die Zhou-Könige, schreibt Zhao Tingyang, hätten ursprünglich ein so kleines Territorium beherrscht, dass sie die chinesische Zentralebene nie mit Waffengewalt hätten unterwerfen können. So entwickelten sie eine Herrschaftsform, die, so Zhao Tingyang,
auf der Attraktivität des Systems statt auf militärischer Abschreckung beruhte. Systemüberlegenheit anstelle militärischer Autorität.
Kai Strittmatter.
Er beschreibt das so als Utopie und er steht da eigentlich wirklich in der Tradition des Konfuzius, in dem chinesische Philosophen tatsächlich sehr, sehr oft ihre Utopien in der Vergangenheit gesucht haben. Da herrschte die Sitte, da waren die Leute moralisch, da war der Herrscher gütig. Und wenn der Herrscher gütig ist, wenn er weise ist, dann strahlt er dieses Charisma aus, ja, das dazu führt dann, dass die Welt automatisch sich an ihm orientiert.
Was an diesem historischen Rückgriff erstaunt, ist seine Naivität. Hier wird ein Mythos, eine Utopie geschaffen, ein goldenes Zeitalter herbeifantasiert, das mit der historischen Realität wenig zu tun hat. Zwei widersprüchliche Weltanschauungen, Marxismus und Konfuzianismus, werden zu einer neuen Staatsphilosophie amalgamiert. Der Politikwissenschaftler Herfried Münkler ist darüber wenig erstaunt.
Das passt sozusagen für das chinesische Modell gut zusammen und mag für uns an philosophischem Stringenz orientierten Denken widersinnig erscheinen, aber das macht für diejenigen, denen es darum geht, also etwas wie eine Staatsideologie auszuformen, für die ist das kein Problem.
Das Konzept Tianxia beschreibt Zhao Tingyang als eine zeitlos wunderbare Welt, in der die Menschen in Friede und Eintracht lebten. Kai Strittmatter.
Das ist eine Idealisierung dieser Vergangenheit, von der wir A, überhaupt nicht viel wissen, von der wir B, aber wissen, was die Erben des Konfuzius über die 2000 Jahre chinesischen Kaiserreichs hinweg aus ihr gemacht haben. Sie haben nämlich diese Idee einfach benutzt und instrumentalisiert und zur Rechtfertigung ihrer eigenen Herrschaft, indem sie den Konfuzius und seine Ideale, unter anderem eben die Verherrlichung dieser Zhou-Zeit und des alten Tianxia, in Wirklichkeit aber waren sie natürlich alle knallharte Machtpolitiker.
Auch Xi Jinping, der chinesische Staatspräsident, ist ein knallharter Machtpolitiker. Doch Zhao Tingyang würde es nicht wagen, ihn als einen solchen zu beschreiben. Von aktiver Politik will er nichts wissen. Die Wirklichkeit sei viel zu kompliziert und detailreich. Verblüffend seine Begründung.
Ich habe nicht genug Informationen darüber, was passiert. Selten gehe ich nach draußen. Ich halte also Abstand zur Wirklichkeit.
Der Philosoph im Elfenbeinturm. Vielleicht ist das gegenwärtig die einzige Möglichkeit, um in China als Intellektueller zu überleben. Wie sehr die chinesische Staatsführung Zhao's Tianxia-Mythos für ihre Propaganda zu nutzen weiß, zeigt ein Video des chinesischen Staatsfernsehens aus dem Jahre 2017. Xi Jinping hatte gerade seine zweite Amtszeit angetreten. Das Video hatte den Titel Familie, Staat, Welt. Das Wort für Welt war Tianxia, alles unter dem Himmel. Xi Jinping tritt darin als gütiger Patriarch auf, der seine Schützlinge an seinem Charisma und seiner Fürsorge teilhaben lässt, indem er mit seinem Paar Hände die Wärme der Liebe weitergibt. Das ganze Reich ist eine Familie. Und Xi ist das gerechte, sich aufopfernde Familienoberhaupt. Die Familie ist der kleinste Staat, kommentiert die Sprecherin. Und der Staat, das sind die Millionen Familien. Der Journalist Kai Strittmatter hat eine klare Meinung zu dem Video.
Ja, das ist doch lustig, oder? Dass der neue Herrscher, der neue Kaiser Xi Jinping den Marxismus wieder abgestaubt hat, dass er das aber verbindet tatsächlich mit einer Wiederentdeckung der klassischen Tradition und die Kommunistische Partei ist plötzlich die Hüterin der alten chinesischen Tradition, was ja wirklich absurd ist, wenn man daran denkt, dass irgendwie in den ersten drei Jahrzehnten ihrer Geschichte die Partei nichts anderes tat, als die alte chinesische Kultur und Tradition fast blind kaputt zu schlagen unter Mao Zedong, ja, und die Träger dieser alten Kultur und Tradition, nämlich die alte intellektuelle Elite, ja, die Akademiker, die Professoren, die Schriftsteller, die Künstler, zu verfolgen, in den Selbstmord zu treiben, in Lager zu sperren und umzubringen. Und jetzt stellt sich der neue Parteichef hin und sagt, wir waren schon immer die größten Hüter dieser Tradition.
Zur gleichen Zeit werden Hunderttausende von Chinesinnen und Chinesen in Arbeitslager eingesperrt, aus dem einen Grund, weil sie einer muslimischen Minderheit angehören. Zweifellos befindet sich die chinesische Gesellschaft in einer großen gesellschaftlichen, politischen, vor allem aber auch moralischen Krise. Die wirtschaftliche Entwicklung war in den letzten zwei Jahrzehnten gigantisch. Mit diesem wirtschaftlichen Aufstieg wuchs jedoch auch die gesellschaftliche und ökonomische Ungleichheit im Lande. Die Kluft zwischen Arm und Reich ist in China heute größer als in jedem anderen Land der Welt. Vor kurzem rühmte sich die Global Times, ein staatliches Propagandablatt, China habe inzwischen die USA überholt, was die Anzahl der Milliardäre betrifft.
Das ist ja irre. Also müssen Sie sich vorstellen, das ist ein Land, das sich bis heute kommunistisch nennt. Die Korruption ist gewachsen, die Umweltverheerung und gleichzeitig, dass die Partei Religion völlig verboten hatte und auch kaputtgeschlagen hatte und versucht hatte zu eliminieren aus dem Leben der Chinesen.
Die Folge war ein großes moralisches Vakuum. Die Religion hatte man den Menschen genommen. Allein die Profitgier war übrig geblieben. Das hat dazu geführt, dass über die letzten Jahrzehnte oft im Untergrund ein Wiederaufleben der Religionen stattfand, um den Durst nach etwas anderem, Spirituellem, zu befriedigen. Das gilt für den Buddhismus, für den Islam, aber besonders auch für die christlichen Religionen. Die christlichen Kirchen werden von der kommunistischen Partei hart bekämpft. Wie erbittert dieser Kampf geführt wird, zeigt eine Verbotskampagne gegen das Weihnachtsfest. Das Weihnachtsfest erfreute sich großer Beliebtheit, vor allem bei den Jugendlichen in den Städten. Kai Strittmatter hat in seiner Zeit als SZ-Korrespondent in China ab dem Jahre 2012, dem Amtsantritt Xi Jinpings, miterlebt, wie das Weihnachtsfest Fuß in China gefasst hat, auch außerhalb der christlichen Gemeinden.
Als plötzlich die Kaufhäuser begannen, irgendwie Weihnachtsdekorationen auszuhängen und überall in Peking Weihnachtsmänner und auch Weihnachtsfräulein übrigens so als Weihnachtsmann dekorierte, hübsche junge Fräulein, die dann unter ihrem Weihnachtsrock ihre nackten langen Beine noch zeigen durften. Das war einfach die schamlos kommerzielle Variante des Weihnachtsfests.
Warum fanden die Jugendlichen das Fest so attraktiv? Wohl nicht aus religiösen Motiven. Weihnachten wurde zum ersten Mal in der jüngeren Geschichte Chinas von den Jugendlichen als ihr eigenes, unabhängiges Fest erlebt, als ein Fest getrennt von der Familie. Es wurde erlebt als eine Art Befreiung von ihren noch stark traditionell denkenden Familien, in denen Jahresfeste ausschließlich in der Großfamilie gefeiert wurden.
Das war so ein Stück Freiheit für die jungen Chinesen, ja. Und von daher eigentlich total harmlos für die kommunistische Partei. Und trotzdem begann in den Jahren 2016, 2017 im Zuge dieser fortschreitenden Ideologisierung des Verhältnisses zum Westen und der fortschreitenden Definition dieses Verhältnisses als Feindschaft auch. Dieses Weihnachtsfest wurde zum Opfer des Ganzen.
Der staatlichen Religionsbehörde war das Fest ein Dorn im Auge. Es wurde verdammt als korrumpierender Einfluss der westlichen religiösen Kultur, die nicht vereinbar sei mit der traditionellen chinesischen Kultur. Die Verbannung des Weihnachtsfests aus dem kulturellen Alltag der Chinesen ist Teil von generellen Säuberungen in der chinesischen Gesellschaft. Gesäubert wurde alles, was mit westlichem Lebensstil in Verbindung gebracht werden konnte. Die KP-Führung wies ihre Mitglieder an, sich von sämtlichen westlichen Feiertagen und Bräuchen fernzuhalten. Der Bann traf auch Halloween, den Valentinstag und sogar Aprilscherze. In einer Verlautbarung glaubte die Nachrichtenagentur Xinhua, vor einiger Zeit vor ihnen warnen zu müssen.
Aprilscherze sind unvereinbar mit den sozialistischen Kernwerten. Also bitte setzt keine Gerüchte in die Welt. Glaubt sie nicht und verbreitet sie nicht.